Verantwortung übernehmen für die begrenzten Ressourcen auf diesem Planeten, das ist unbequem. Und ich weiß das auch, dass es unbequem ist. Das Ding ist halt nur, dass wenn wir heute nichts machen, wird es für uns spürbar und auch für unsere Kinder auf diesem Planeten anders unbequem. Das können wir uns heute noch gar nicht vorstellen.
Willkommen zu Immobilienmanager im Talk. Ich spreche mit Franziska Wörtmüller, Gründerin und CEO von Chargos. Der Podcast im Talk bietet die Gelegenheit, mit Experten und Dienstleistern aus und für die Branche kurz und knackig ins Gespräch zu kommen. Mein Name ist Bianca Diehl, Redakteurin bei Immobilienmanager. Mit Franziska Wörtmüller rede ich heute über Klimawandel, ESG, Innenausbau und Urlaub. Damit geht's auch gleich los. Franziska, wie sieht's aus? Lieber Urlaub am Wasser oder in den Bergen?
Am besten beides. Also konkret heißt es, ich liebe das Wasser sehr. Ich würde es priorisieren vor den Bergen. Aber am besten finde ich die Orte, wo man das Wasser im Sinne von Meer oder See mit den Bergen kombinieren kann.
Hast du denn in deinem Büro auch irgendwas, was an Wasser erinnert? Wie sieht denn deine Einrichtung aus im Büro?
An Wasser erinnert da maximal das Wasser, was ich trinke. Aber ansonsten haben wir einige Pflanzen im Büro. Das haben wir tatsächlich intensiv gemacht. Und ansonsten ist relativ viel weiß und das, was halt schon drin war im Büro. Also es ist ein gemietetes Büro. Insofern haben wir da bis auf die Pflanzen, die wir noch ergänzt haben, gar nicht so viel Einfluss genommen.
Seit du dich mit Innenausbau beschäftigst, siehst du dein eigenes Büro oder überhaupt Gebäude, Innenleben anders als sonst, als
Auf jeden
vorher?
Fall. Auf jeden Fall. Es ist wie so eine kleine Berufskrankheit geworden. Ich habe da witzigerweise auch schon mit anderen Leuten in der Firma drüber gescherzt. Also man kann eigentlich kaum noch oder ich kann kaum noch ein Gebäude betreten oder anschauen, ohne dass ich darüber nachdenke, ah, das ist jetzt der Bodenbelag, aha, interessant, warum haben Sie das so gemacht? Ah, oder ist na positiv oder negativ? Und ich werde fast immer, wenn jemand weiß, was ich mache, auch gefragt, wie ich das denn einschätze. Also, hey, wenn du mal auf die Toilette gehst und es dir anguckst, wie ist denn jetzt hier die Sanitäranlage und so? Also, das passiert mittlerweile regelmäßig.
Kommen wir mal zu eurem Namen. Ihr habt euch Chargos genannt. Was steckt hinter dem Namen und wie kommt man da drauf?
Ja, das ist eine Frage, die ich tatsächlich sehr häufig gestellt bekomme, die auch ich sehr gerne beantworte. Denn Chagos ist letztendlich abgeleitet von dem sogenannten Chagos Archipel. Das Chagos Archipel ist eines der größten Korallenriffe im Indischen Ozean. Jetzt fragt man sich wahrscheinlich, okay, immer noch nicht verstanden, was hat das jetzt mit euch als Unternehmen zu tun? Letztlich ist es so, dass wenn man sich den Klimawandel und die Auswirkungen des Klimawandels anguckt, dann sind Korallenriffe und wie gesagt, das Chagos Archipel ist eines der größten Korallenriffe der Welt. Das Sterben von den Korallenriffen ist eines der ersten Auswirkungen des Klimawandels. Und wir wollen mit Chagos letztlich einen Beitrag dazu leisten, dass eben dieses Aussterben nicht so schnell und nicht so flächendeckend vonstatten geht, weil wir den Klimawandel reduzieren wollen.
Warst du denn schon mal dort schwimmen?
Nein.
Das ist natürlich schade.
Das ist schade, aber das ist natürlich auch eine Frage von CO2-Emissionen, die ich durch einen Langstreckenflug verursachen möchte.
Du hast dir den Namen ja nicht alleine ausgesucht, sondern du hast das Unternehmen zusammen mit deiner Schwester Cecilia gegründet. Wie kommt man dazu, als Geschwister sowas gemeinsam zu starten?
Ja, also eigentlich ist die Frage, wie kommt man dazu? Ja, es ist einfach so passiert. Letztendlich ist es aber bei uns sicherlich ein wichtiger Faktor, dass wir sehr komplementäre Fähigkeiten haben, aber gleichzeitig das gleiche Ziel.
Aus welcher Ecke kommt ihr denn beide?
Man könnte sagen, also wir beide kommen aus der Themen Nachhaltigkeit. Das heißt, wir haben beide vom Hintergrund seit über 10, 12 Jahren setzen wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinander. Und meine Schwester und Co-Founderin hat einen Hintergrund in digitaler Produktentwicklung. Das heißt, sie weiß und kann eben eine digitale Plattform entwickeln, wie wir sie jetzt aufgebaut haben. Weil sie weiß, was dafür braucht und sie kann das ganze Thema, was sich Data Science nennt, also das, wenn sich alles, was sich rund um Daten dreht, wie man Datenstrukturen baut, wie man Daten erhebt, wie man die wiederum kuratieren kann, das kennt sie. Und mein Hintergrund ist in der Strategieberatung. Das heißt also, ich habe sehr lange sowohl konzeptionelle Produkte, Projekte gemacht, aber ich habe vor allem eben auch viel auf C-Level und Top-Management-Level gearbeitet, unter anderem auch die Dekarbonisierungsstrategie für den gesamten Volkswagen-Konzern gemacht.
dann kann ich mir vorstellen, dass ihr da Nachhaltigkeit schon als Gepäck mitbringt.
Auf jeden Fall.
Du hattest jetzt gerade digitale Plattform schon genannt. Erklär noch mal ganz genau, was ist Chagos und was bietet ihr an?
Chagos, ganz plakativ, bietet eine sehr vereinfachte und auch kosteneffiziente Möglichkeit an, ESG, und man kann auch einfach sagen Nachhaltigkeit, in den Innenausbau von Immobilien zu bekommen. Das heißt, Immobilienentwickler und auch Bestandshalter können bei uns auf der Plattform eben Materialien, Baumaterialien, die spezifische Eigenschaften im Bereich Umwelt, Soziales und Governance haben, in ihr Gebäude integrieren. Und was halt wirklich wichtig ist, mir an der Stelle auch zu betonen, es gibt da eben auch Maßnahmen, also Materialien, die zum Beispiel verringerte CO2-Emissionen haben oder besondere Gesundheitswirkungen haben, die sogar gleich teuer sind wie eine normale, traditionell konventionelle, nicht nachhaltige Alternative. Das heißt, das auch so ein bisschen einzubetten, woher kommen wir eigentlich? Also unsere Überzeugung ist, dass Nachhaltigkeit nicht mehr kosten muss und soll, sondern dass am Ende des Tages Nachhaltigkeit auch ein Business Case ist und es sich am Ende des Tages lohnen muss, diese Sachen zu machen. Was uns deswegen auch wichtig ist, ist transparent zu machen, was gibt es denn eigentlich schon an Maßnahmen, die, was, wie wir mal sagen, low-hanging fruit sind. Also was sind Maßnahmen, die sind heute schon da, die muss man nur finden, die kosten genauso viel wie die, die man heute nimmt, aber die sind einfach besser für die Umwelt, ne? Oder eben für Soziales.
Okay, jetzt habe ich verstanden, wie ihr auf Nachhaltigkeit kommt. Ich weiß auch, warum das jetzt digital ist, weil ihr das als Hintergrund habt. Aber verflixt nochmal, wie seid ihr auf Immobilien und noch konkreter auf Innenausbau gekommen?
Also es gibt jetzt so zwei Antworten, die ich dazu habe. Am Ende des Tages spielt der Zufall da sicherlich immer eine gewisse Rolle. Aber am Ende des Tages ist es ja so, wenn ich sage, ich gucke mir den Klimawandel an, dann kann ich mir anschauen, was sind die größten Verursacher des Klimawandels und was sind die größten ungelösten Probleme. Und ich hoffe, dass es mittlerweile keine große Überraschung mehr ist, aber Immobilien sind mit 40% der globalen CO2-Emissionen einer der größten Verursacher von Klimaemissionen und gleichzeitig eines der größten ungelösten Probleme, weil, das ist ja eigentlich ganz spannend auch, das Thema Digitalisierungsgrad und das Thema Lösungen im Bereich Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit in der Branche eben noch nicht so weit sind wie in anderen Branchen. Das heißt also, wenn ich mir anschaue, oder das war halt unser Weg zu sagen, was sind die ungelösten Probleme? So sind wir auf das Thema Immobilien gekommen und sind dann sozusagen einfach dem Riecher gefolgt, wo gibt es denn eigentlich Dinge, die heute noch sehr komplex sind? Und ich habe ja schon gesagt, wenn Nachhaltigkeit komplex ist, dann macht es keiner. Das heißt, wo gibt es eigentlich Dinge, die müssen vereinfacht werden, die verursachen viel Abfall, viel CO2-Emissionen und sind noch nicht gelöst. Und da ist der Innenausbau tatsächlich eben einer der wesentlichen Effekte und der wesentlichen Elemente. Und deswegen sind wir tatsächlich auch die Einzigen, die dieses Thema gerade bespielen.
Und an wen wendet ihr euch damit mit dem Angebot?
Unsere Kunden sind im Wesentlichen Projektentwickler. Gerade ist es natürlich bei den Projektentwicklern auch viel Bestandsprojektentwicklung. Und dann die Bestandshalter, also Asset Manager. Also das heißt, wenn ich schon im Bestand bin und jetzt das Risiko habe, dass mein Bestand abgewertet wird oder ich das Risiko habe, sogenannte Stranded Assets zu haben, also wenn ich nichts im Bereich ESG mache, ich aber in der Regel eine Vollvermietung habe, dann kann eben der Innenausbau mit jedem Mieterwechsel mit uns optimiert werden und verbessert werden.
Und mit welchen Assetklassen kommen eure Kunden zu euch?
Also in der Regel sind das also Residential und Office. Das ist so der Klassiker. Das sind aber auch die, auf die wir uns im Wesentlichen spezialisiert haben. Und wir haben also Einzelfälle, wo wir mal ein Hotel haben oder auch im Gesundheitsbereich was haben. Aber im Wesentlichen sind es die zwei großen. Ich meine, das sind ja auch sehr große Assetklassen. Da kann man viel tun. Und ich denke tatsächlich auch, dass das an der Stelle auch nochmal wichtig zu betonen ist. Die Assetklassen funktionieren natürlich etwas unterschiedlich. Aber der Hebel ist bei beiden extrem groß. Ne? Also das heißt also, der Hebel, da wirklich was zu verändern, sowohl im Bestand wie auch wenn man in eine Revitalisierung oder in Value Add geht, da hat man wirklich eine breite Einflussmöglichkeit, die dann eben auch tatsächlich in der Vermarktung der Immobilie nochmal eine Rolle spielen kann.
Und was ist mehr, Wohnen oder Büro?
Ich würde sagen, momentan ist tatsächlich eher 50-50. Wir hatten am Anfang mehr Büro und jetzt ist es gerade eher gleich auf, würde ich sagen.
Inwieweit ist denn der Innenausbau überhaupt so relevant für den CO2-Ausstoß? Ich kann mir vorstellen, dass eigentlich die Wände und der Beton oder so doch sehr viel relevanter ist.
Ja, ist ein sehr spannendes Thema, was du da ansprichst. Denn letztlich ist es ja so, die Frage, die man sich stellen muss, also erstmal Antwort, ist es relevant? Und das Einzige, was halt für viele überraschend ist, ist, wie relevant es eigentlich ist. Denn wenn man jetzt sich die Frage stellt, okay, wie wichtig oder wie relevant ist der Innenausbau eigentlich, muss man sich erstmal die Frage stellen, was muss man sich denn da anschauen bei den Immobilien, wenn es um die Frage Klimaemissionen oder auch Abfall geht. Und da muss man erstmal den Blick wagen auf den Lebenszyklus einer Immobilie. Das heißt, man schaut sich da in der Regel die Herstellungsphase an, dann die Nutzungsphase und dann die Rückbauphase. So, wenn man in der Herstellungsphase, also in der ersten Phase ist, dann ist genau das, was du gerade gesagt hast, die Struktur der Immobilie, also die Wände, die Decken und ne, die ganzen, quasi die, das Core, ist ja quasi klar Beton ganz oft und deswegen einer der größten Verursacher. Aber jetzt ist es ja nicht so, dass die Kernentscheidung zwischen Beton und Holz oder Holzhybrid eine ist, die man ganz einfach trifft, sondern die wird dann getroffen und die fällt ja immer noch in größten Teilen für Beton aus. Das heißt, auch wenn ich dann schon überlege, okay, was kann ich denn dann noch machen? Klar, dann hat man eben die Fassade, dann hat man das Dach etc., da gibt es auch noch viel zu tun und dann kommt aber schon Innenausbau. So, das ist Punkt 1. Punkt 2, wenn man die Gesamtemissionen von Immobilien anguckt, spielt dann natürlich die Nutzungsphase, die Nutzungsemissionen eine große Rolle. Und da ist der Klassiker die Energie und nach der Energie sofort der Innenausbau. Warum? Und das überrascht viele, weil der Innenausbau, also das heißt, alles, was man da einmal ganz zu Beginn reinbaut, so inklusive der Trockenbauwände, Sanitäranlagen, Boden, Bodenbelag, wird halt regelmäßig rausgerissen, weggeschmissen und neu eingebaut. Und zwar mit jedem einzelnen Mieterwechsel. Das wiederum ist eben einer der Kernverursacher von CO2-Emissionen, von Abfall und tatsächlich in dem Fall Sondermüll, der nur für in Europa, wirklich nur für das Thema Büro, alleine 20 Millionen Tonnen CO2 jedes Jahr verursacht. So, das heißt, wenn ich jetzt ein Bestandshalter bin und ich habe an Machmann einmal im Chor logischerweise nichts, weil ich habe ja eine feste Immobilie, dann kann ich an Energie was tun und ich kann am Innenausbau was tun und noch ein bisschen was an der technischen Gebäudeausstattung. Aber das ist einer der wesentlichen Hebel. Und auch eben im Neubau ist es so, wenn man sich für Beton entschieden hat, dann ist der Innenausbau wiederum auch eine relevante Maßnahme, ESG zu adressieren.
Okay, ESG, das ist der Buchstabe E, den du gerade beschrieben hast. Wie lässt sich denn ESG sonst noch umsetzen? Also vor allen Dingen S und G mit dem Innenausbau.
Und es ist halt wichtig, das Thema eine Ebene tiefer zu legen. Also ESG ist ja für viele noch so ein bisschen, ja, was ist das eigentlich? Ist doch das Wischiwaschi, das wird irgendwie nicht richtig gemessen und so. Und genau da setzen wir an. Das heißt, wir haben tatsächlich hinter E, S und G jeweils Kriterien gepackt, die wir auch ganz spezifisch für alle die Produkte, die wir auf die Plattform integrieren, auch messen. Das heißt, für E haben wir das Thema CO2 jetzt gerade schon mal angesprochen. Aber neben CO2 schauen wir uns eben das Thema Kreislauffähigkeit an. Das zahlt auch auf das Thema Rückbauphase von einer Immobilie am Ende des Tages wieder ein. Bei Kreislauffähigkeit schauen wir uns tatsächlich 5 Unterkriterien an. Wir schauen uns also wirklich an, wie hoch ist der Recyclinganteil in den Materialien, hat der Hersteller schon Rückführprogramm und solche Dinge, also wie 5 Kriterien. Und gerade im Sanitärbereich Thema Wasserverbrauch. Das nur für E. Ja. Im Bereich S gucken wir uns Gesundheitseffekte an. Das ist für viele auch überraschend. Ne, was hat also S und Gesundheit an Materialien und wie genau Gesundheit?
Gib genau, mal ein Beispiel.
Also ja, klar, mache ich sehr gerne. Also ich sage erstmal, was Gesundheit eigentlich heißt. Denn Gesundheit heißt in dem Fall sowas wie Innenraumakustik oder Innenraumluftqualität. Wie viel Schadstoffemissionen gehen von den Materialien aus? Ne, ich kann auch einen Bodenbelag haben, der zieht sogar Schadstoffemissionen aus der Luft. Genauso Wandfarben, gibt es welche, die Schienen ziehen wirklich Schadstoffemissionen aus der Luft. Dann gibt es andere Eigenschaften wie eine gewisse Trittfestigkeit im Boden, die dann gelenkschonend ist zum Beispiel. Oder es gibt eben akustische Wirkungen. Das alles fällt unter S. Unter S fällt aber auch, weiß ich eigentlich, wer meine Lieferanten sind. Und das hat uns zum Beispiel auch überrascht, denn viele wissen es nicht. Also ganz klar, im Innenausbau werden halt dann Vorgaben gemacht wie, okay, alles klar, Klassiker, Vinylboden, Hersteller, nicht spezifiziert, also Güteklasse oder ähnlich. Und das heißt, am Ende des Tages weiß weder der Bestandshalter noch der Mieter oder auch nicht der Projektentwickler, was da eigentlich am Ende genau verbaut wurde. Und unter das Thema S fällt das Thema Stakeholder Management, also weiß ich, wer meine Lieferanten sind. Und das weiß man natürlich, wenn man das über uns gemacht hat. Das Thema G, da geht es ganz viel um die Frage, wie nachhaltig ist eigentlich mein Lieferant und wie transparent ist, dass der nachhaltig ist. Und im Idealfall ist das auch noch extern validiert. Und auch das schauen wir uns an. Das heißt, wir gucken uns auch die Produzenten an, wie nachhaltig die sind. Und wenn die zum Beispiel extern validiert haben, dass sie nachhaltig sind, dann gibt es Zusatzpunkte.
Das heißt, wenn die irgendwelche Siegel
Genau.
vorweisen können. Und das müsste ich dann, wenn ich nicht über eure Plattform gehe, alles selbst irgendwie recherchieren und gucken,
Ja.
ob da nicht irgendwelche Greenwashing-Argumente vorgeschoben werden und da nichts hintersteht.
Genau, da hast du absolut recht. Und das ist auch, finde ich, total spannend, weil das ist so komplex und kleinteilig. Also wir setzen uns ja seit über 2 Jahren mit nichts anderem auseinander. Und genau, was du sagst, man müsste das alles selber rausfinden, man müsste sich Dokumente auch alle selber runterladen, man müsste raus. Also ich finde es ein gutes Beispiel, ist so eine EPD, also sogenannte Environmental Product Declaration. Das haben viele Produkte. Und alleine sich da mal zurechtzufinden, wo man jetzt eigentlich den CO2-Wert findet, was der eigentlich genau bedeutet und was die ganzen anderen Zahlen auf diesem Chart bedeuten und wie man die jetzt miteinander vergleichen kann, weil dann haben unterschiedliche Produkte, haben unterschiedliche Angaben dort und es ist, also wie gesagt, das ist relativ komplex und wir vereinfachen es halt.
Wie lange braucht ihr denn, um so ein Produkt zu validieren?
Das hängt wirklich davon ab, wie gut wir Rückmeldungen von den Herstellern bekommen. Also das heißt, es geht ja so ein bisschen auch in die Richtung, so wie machen wir das eigentlich? Am Ende des Tages ist es so, das kann dauern zwischen, ich würde sagen, 2 Wochen und 2 Monaten, manchmal auch länger, weil wir dann einfach alle Datenpunkte noch nicht vollständig haben. Das heißt, um dir mal ein Gefühl zu geben, wir erheben pro Produkt mehr als 65 Datenpunkte nur zum Thema Nachhaltigkeit. So, und manche davon, die bekommen wir halt eben auch so Dateien wie dieser EPD, manche bekommen wir eben aus einer Ökobaudat, manche, wir machen ja wirklich mit den Herstellern Interviews. So, und diese Interviews, da die Datenpunkte rauszufinden, zu validieren, das zu dokumentieren, das kann halt einfach alles dauern.
Und wie viele Kategorien mit wie vielen Produkten gibt es derzeit bei euch?
Das sind tatsächlich so, wir haben es ein bisschen unterteilt, es sind quasi so Kernkategorien und Unterkategorien. Zum Beispiel beim Thema Bodenbelag ist ein gutes Beispiel. Da gibt es halt dann Unterkategorien wie Vinyl, Parkett etc. Das heißt, wir haben so 16 bis 20 Kernkategorien und dann mit den Unterkategorien 50, mehr als 40. So mehr als 40 Gesamtkategorien. Und in Summe sind das dann, und es wächst wirklich täglich, momentan so ungefähr 350 Produkte auf der Plattform. Aber es ist halt täglich. Ich könnte das jetzt extrapolieren und sagen, es sind wahrscheinlich in den nächsten Wochen sind da schon wieder 50 mehr drauf. Ja.
Und wie findet ihr neue Anbieter bzw. neue Produkte, die ihr dann prüfen könnt für eure Plattform?
Also A ist natürlich so, wir scannen den Markt kontinuierlich. Das heißt, wir haben, was wir mal sagen, so eine Art von Pipeline. Also wir haben quasi wie eine Art von Sammelsurium an Produzenten, die wir irgendwie, die uns mal jemand geschickt hat, die wir gelernt haben, die wir dann anfangen zu prüfen. Und übrigens auch diese Anzahl von, wie viele Produkte sind da eigentlich drauf oder wie viele Kategorien, das ist halt eine ehrlicherweise gar nicht so sinnvolle Zahl, weil am Ende des Tages ist ja die Frage, wie gut ist die Qualität der Produkte, die wir drauf haben. Ne? Also es fliegt natürlich auch viel raus. Also heißt zu der Frage, wie finden wir die eigentlich? Wir screenen die, das heißt, wir kriegen irgendwie, wir gucken uns an, was gibt es an neuen Sachen, wir kriegen Sachen zugeschickt und dann haben wir einen zweistufigen Prozess. Ja, also das heißt, wir gucken uns erstmal den Produzenten an für sich an und gucken uns da auch so Minimalkriterien einfach an. Das kann je nach Produktkategorie ein bisschen variieren, aber zum Beispiel sowas wie, ja, muss der Teppichboden bei diesem Hersteller immer verklebt werden? Das ist zum Beispiel ein Ausschlusskriterium. Das ist halt schon ein Ausschlusskriterium, ne? Also das heißt, da wenn jemand sagt, ich bin super nachhaltig und wir haben ganz tolle Materialien verwendet, aber verklebt es, der fliegt halt schon raus. Und das ist halt so ein Stück weit ein Punkt, wo ich sage, ja, also mehr Produkte helfen nicht, ne? Sondern das, was bei uns auf der Plattform ist, halt wirklich gut. Genau, das ist halt das eine ist, wir gucken uns die Lieferanten an, Schritt eins, und dann Schritt zwei ist, wir gucken uns dann die Produkte an. Ne? Also so. Und deswegen ist der Auswahlprozess tatsächlich umfangreich und auch langwierig.
Das heißt aber, wenn jetzt jemand uns hört mit diesem Podcast und meint, mein Produkt gehört da aber unbedingt rein, kann sich ruhig bei euch melden, ja?
Unbedingt, genau. Also tatsächlich, ich habe natürlich jetzt im Vorfeld auch mit meiner Schwester darüber gesprochen, Co-Founderin, für die erst jetzt so richtig einschalten. Und genau, also wir werden auch proaktiv teilweise angesprochen und das darf gerne passieren. Wir freuen uns sehr über Kontakte.
Was sind denn die häufigsten Umbauten, die mit Chagos geplant werden?
Also wie gesagt, wir sind halt oft im Büro- und Wohnbereich und das variiert dann so ein bisschen. Aber so die klassischen Elemente, die getauscht werden, sind der Bodenbelag und der Bodenbelag dann auch für die unterschiedlichen Arten von Flächen. Also das heißt für öffentliche Flächen, Eingangsbereiche, dann aber auch eben Wohn- oder Bürobereich, für den Sanitärbereich. Also das Thema Boden ist wirklich eines der größten Themen, das wir sehen. Auch eben mit diesen unterschiedlichen Unterkategorien. Und dann haben wir das ganze Thema Wände und Trennwände, also sowohl Glastrennwände im Büro, wie aber eben auch Trockenbau. Dann kommt schon relativ schnell das Thema Sanitär. Beim Thema Sanitär halt wirklich alles, ne? Von eben den Wandbelägen, Wandfliesen bis hin zur Toilette, zur Duschwanne und zur Duscharmatur. Da ist alles dabei.
Konntet ihr denn bisher auch schon mal eine Kundenanfrage nicht bedienen, weil ihr die Kategorie einfach noch nicht hattet?
Jein, also ganz grundsätzlich ist es so, dass diese Standardkategorien immer beplant sind. Wenn wir jetzt wirklich feststellen, dass da irgendwie mal was in der Planung ist, was wir davor einfach noch nie gesehen haben und deswegen noch nicht hatten, dann machen wir es natürlich einfach trotzdem. Also das heißt, dann arbeiten wir das sozusagen schnell nach, sollten wir das noch nicht drin haben, weil uns ist ja am Ende des Tages wichtig, dass die besseren Alternativen eingebaut werden. Und wenn wir jetzt irgendwie merken, okay, alles klar, das ist jetzt halt wirklich ein Material, wir hatten jetzt zum Beispiel das Thema Putz, also so hier Tapeten versus Putze. Und das Thema hatten wir zum Beispiel davor nicht drin, weil niemand bisher Tapeten hatte. Und das aber eben zum Beispiel ein Material, was relativ umweltunfreundlich ist. Und deswegen in dem Fall integrieren wir dann natürlich dieses Thema auch in die Plattform.
Und ab welchem Planungsschritt ist es sinnvoll oder bietet ihr Chagos an? Und bis zu welchem Planungsschritt hilft Chagos dann weiter?
Ja, das ist jetzt natürlich so ein bisschen zu unterscheiden, mit welcher Art von Kunde und Projekt wir arbeiten. Fangen wir vielleicht mit dem einfachen Fall an, mit den Beständen, also mit Bestandshaltern und Asset Managern. Da ist es ja im Wesentlichen, okay, ich habe einen Mieter, der auszieht und ein neuer zieht ein. Und in diesem Fall ist es so, dass das eigentlich so früh wie möglich eigentlich gerne mit uns angefangen werden kann. Wir haben auch die Variante, dass man mit uns einen Standard setzen kann. Das heißt also, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt in der Frankfurter Innenstadt ein Bürogebäude und ich weiß, dass da regelmäßig Mieterwechsel stattfinden, passiert ja alle paar Jahre, dann sage ich, okay, ich möchte für dieses Bürogebäude standardmäßig jetzt das nachhaltiger machen. Dann wird eben quasi schon bevor überhaupt Mieterausbau stattfindet, also noch vor der Phase des Mieterausbaus, wird dann da ein Standard gesetzt und man kann das Tool natürlich dann auch in dem Moment, wo ein neuer Mieter da ist, direkt mitverwenden. Wenn wir in dem Bereich der Projektentwicklung sind, im Bereich von Value Add sind, dann idealerweise ab der Leistungsphase 2 bis zur Leistungsphase 5.
Wenn Projektentwickler zu euch kommen als eine der Kundengruppen, merkt ihr aktuell dort die Probleme im Markt?
Ja, wir merken halt, dass es einfach gerade eine starke Veränderung Richtung Bestand gibt, auch Richtung Bestandsentwicklungen. Also das heißt, wir haben einfach weniger Neubau, als wir es letztes Jahr gesehen haben. Aber es macht ja, also verstehe ich auch und macht auch Sinn. Und der zweite Punkt ist sicherlich, dass die Preissensitivität eine höhere ist, wenn wir mit Entwicklern sprechen.
Was ist mit dem Megatrend New Work? Und die Etablierung von hybriden Arbeitsweisen, also Büro und Homeoffice, dass das abwechselt. Merkt ihr das bei den Kundenkontakten, dass sich da irgendwie auch die Anfragen ändern?
Also ja, würde ich schon sagen, denn ich glaube, der eine Punkt ist, es ist ja nun so, dass die Anforderung an das Büro ist aus meiner Sicht gestiegen mit dieser Anforderung an New Work. Also die Frage ist ja, wie sieht das aus? Fühle ich mich da wohl? Eigentlich diese Wohn-Arbeitswelten, sieht man ja bei manchen Entwicklern auch schon sehr schön, dass die eigentlich dieses Thema auch aufgreifen und sagen eigentlich, das ist das Büro, das ist so bequem, gemütlich und ästhetisch wie mein Zuhause. Und da merken wir natürlich, dass einfach die Anforderungen auch an die Materialitäten, an die sagen, Qualität, die da in einem Büro ist, gestiegen ist, wenngleich natürlich die rohe Fläche ja eher zurückgeht. Deswegen, was wir merken, ist sozusagen, dass die Nachfrage nach dem Thema Gesundheit im Bereich Büro sich auf jeden Fall steigt und dass deswegen wir auch häufiger jetzt bei unseren Kundenkontakten das Thema Gesundheit auch als Fokuselement hören und sehen. Heißt ganz konkret sowas wie, hey, wir wollen jetzt hier einen Bodenbelag, der eine bestimmte Gesundheitswirkung hat, oder wir finden die Wandfarbe spannend, die dann irgendwie die Schadstoffemissionen aus der Luft zieht, weil eben genau dieses Thema eine zusätzliche Rolle spielt.
Dann wäre euch zu wünschen, wenn ihr mit diesem Zulauf dann in Zukunft auch größer werdet. dass ihr eure eigenen Wände und Böden und so weiter auch in dem Sinne gestalten könnt.
Da kann ich dir zu 100% zustimmen, ja. Also es ist tatsächlich so, ich denke da öfter drüber nach, was würde jetzt eigentlich passieren, wenn ich selber meine Wohnung verändern würde, also umziehen würde, oder wenn wir in ein größeres Office ziehen. Also ich glaube, eines der ersten Sachen ist bei mir der Check auf die Plattform, was können wir anders machen und einbauen.
Dann kommen wir mal zu unserer traditionellen Abschlussfrage. Was wünschst du dir von Immobilienwirtschaft und Politik?
Ich würde das mal ganz zusammenfassen in einfach machen, denn für mich ist das so, also Immobilienwirtschaft ist jetzt mal der eine Teil, Politik nochmal was anderes. Von der Immobilienwirtschaft wünsche ich mir, ich sag mal in Klammern weiterhin, Klammer zu, weil ich den Trend schon sehe, wünsche ich mir, dass verstanden wird, dass Nachhaltigkeit und ESG nicht immer teurer sein muss, sondern dass einfach Nachhaltigkeit und ESG eine Norm wird, eine Chance ist und ehrlicherweise auch eine Geschäftsmodellchance ist. Und wenn man das versteht und auch versteht, dass es Dinge gibt, die sich wirtschaftlich lohnen können und dass man die auch zuerst machen sollte, dass genau die auch in Fokus gestellt werden und dass nicht immer pauschal gesagt wird, oh, die Nachhaltigkeit ist aber der Buhmann und es kostet alles mehr. Das heißt, einfach machen. Ja? Und ich stehe da auch gerne für Gespräche, für Tipps, für Tricks immer zur Verfügung, weil ich das einfach als Herzensangelegenheit sehe und da einfach wirklich einen positiven Einfluss nehmen möchte. Das heißt, das ist so ein bisschen mein Wunsch in der Immobilienwirtschaft, das mitzudenken, die Verantwortung auch zu fühlen und zu machen und von der Politik vor allem das Thema Nachhaltigkeit nicht zu vergessen, weil ich finde, ich will eigentlich dieses Wort Nachhaltigkeit gar nicht mehr verwenden. Am Ende des Tages geht es um einen verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen, die wir als Menschen auf dieser Erde zur Verfügung haben.
Besseren Abschluss kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist ja so schön.
Ja, und deswegen, also und so ich glaube, das ist wirklich ein Appell, sowohl also an eigentlich alle Entscheidungsträger, Verantwortung übernehmen für die begrenzten Ressourcen auf diesem Planeten. Und ich habe das neulich auch genauso in einem Vortrag schon gesagt, das ist unbequem. Und ich weiß das auch, dass es unbequem ist. Das Ding ist halt nur, dass wenn wir heute nichts machen, wird es für uns spürbar und auch für unsere Kinder auf diesem Planeten anders unbequem. Das können wir uns heute noch gar nicht vorstellen. Und deswegen ist es wirklich so, es ist auch, wenn die kleinste Maßnahme, die kleinste andere Entscheidung, sei es einfach nur den Wohnbelag austauschen, sei es eben das eine Mal nicht mit dem Flieger gehen, sondern mit der Bahn, alles zählt. Und ich finde es einfach schön, wenn das gemacht wird. Und ich würde auch niemanden irgendwie anklagen, wenn man doch mal fliegt, sondern es geht einfach darum, mitzudenken.
Dann danke ich dir ganz herzlich für dieses Gespräch.
Es war mir eine Freude. Ich hoffe, es war nicht allzu schnell für die Zuhörer, denn wir haben uns ja die Bälle ganz schön schnell zugeworfen.
Naja, dafür heißt das Format ja auch kurz und knapp. Ganz, ganz herzlichen Dank. Mehr Infos zu Immobilienmanager, unsere aktuellen News, Im Fokus Veranstaltungen und unserer Implus Mitgliedschaft gibt es unter www.immobilienmanager.de. Beim nächsten Im Fokus am 19. Juni 2024 dreht sich alles um das Thema Transformation Bestand. Im Plus-Mitglieder erhalten eine Vergünstigung für das Event. Bis zum nächsten Mal bei Im Talk, Ihre Bianca Diehl.